In Christus grüße ich alle sehr herzlich. Danke für die Einladung nachher. Ich bin gern hier. Und ich freue mich, dass Gott uns diesen Termin mit ihm schenkt. Wir sind ja eingeladen von ihm zur Begegnung mit ihm, auch jetzt hier. Ja, natürlich habe ich auch daran gedacht, dass wir uns ja vor einem Vierteljahr gesehen haben in Haus Friede. Und was hat sich in einem Vierteljahr zugetragen? Darf ich ganz kurz etwas sagen, was sich in unserer Familie zugetragen hat? Etwas Großes mit kleinen Leuten. Wir haben drei Enkelkinder, Hedi, Jesse und Moss. Moss ist anderthalb. Seit ein paar Tagen kann er Opa sagen. Vollständig Opa. Der ist richtig stolz, wenn er mir entgegenruft, Opa. Und wisst ihr was? Oma hat er noch nicht so raus. Ich glaube, die Marianne ist etwas neidisch. Aber das würde sie jetzt natürlich abwehren. Schaut sie euch an. Ja, das war das eine. Und das zweite, gestern vor einer Woche, ist die Größe, dann die Hedi, in die Schule gekommen. Und das ist natürlich auch was ganz Besonderes, großer Einschnitt für sie und für alle die Eltern und Großeltern. Also so war das bei uns, wollte ich kurz sagen. Ja, und jetzt in der Predigt, der Herr schenke uns ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Das Thema haben wir gehört, unterwegs mit Gott, Glaube als Entdeckungsreise. Wir schauen in das Leben eines Mannes, da ist er schon in recht fortgeschrittenem Alter. Ich lese dazu ein Wort Heiliger Schrift Neuen Testaments aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 8. Im Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn rief, auszuwandern an einen Ort, den er als Erbe erhalten sollte. Und er brach auf, ohne zu wissen, wohin es gehen würde. Was meinen wir? War Abraham abergläubisch? Gut möglich, dass es in seinen früheren Jahren war. Denn wo kam er her? Aus Ur in Chaldäa. Das war kein Kuhdorf. Bereits im Jahrtausend vor Abraham nimmt man an, lebte so etwa um das Jahr 1800 vor Christus, bereits im Jahrtausend vor Abraham war Ur eine bedeutende Stadt am Unterlauf des großen Flusses Euphrat im heutigen Irak. Was weiß man über Ur? Rund 20.000 Einwohner, also ungefähr drei Viertel so viel wie Wetter, glaube ich, hat 28.000. Es gab ein ausgeprägtes Kreditwesen, mehrstöckige Villen mit fließend Wasser, eine Stadtbefestigung durch Mauern und Kanäle, Ärzte nahmen Augenoperationen vor und Gräber in Mengen gehörten zum Stadtbild in Ur. Offenbar brachte man Verstorbene aus der ganzen Region nach dort. Viele Götter, von denen man glaubte, dass sie das Schicksal bestimmten, wurden verehrt. Auf einer Art Terrassenanlage inmitten der Stadt stand ein riesiger Stufentempel, von der Grundfläche her so groß wie zwei Drittel eines Fußballfeldes und dabei 25 Meter hoch, also etwa wie fünf ausgewachsene Giraffen übereinander. Dort in Ur also lebte Abraham inmitten seiner Sippe. Und in seinem Herzen, wo kam er her? Wo war Abraham zunächst religiös verortet? Die Bibel sagt es sehr klar, Josua 24, Vers 2, dort wird uns von einem Landtag in Sichem berichtet, um das Jahr 1200 vor Christus wird es gewesen sein. Josua, der Nachfolger von Mose als Führer der Stämme Israels, hat alle Stämme dorthin versammelt nach Sichem. Und wie beginnt Josua seine Rede? So spricht der Herr, der Gott Israels, jenseits des Flusses Euphrat wohnten einst eure Vorfahren Terach mit seinen Söhnen Abraham und Nachor und dienten anderen Göttern. In Ur wurde als Schutzgottheit zum Beispiel der Mondgott Nanna verehrt. Dann weiß man aus alten mesopotamischen Texten, dass beispielsweise die Eingeweideschau ein wichtiges Ritual war, also aus dem Beschauen der Leber eines geschlachteten Opfertieres wurde auf den Willen der Götter geschlossen und damit auch auf den zu erwartenden Ausgang eines Vorhabens. Das heißt, die Verehrung verschiedenster Götter, die Furcht vor Göttern und ihr vermeintliches Einwirken aufs eigene Leben, das war die üppig religiöse Welt, in der Abraham aufwuchs und in der er für Jahrzehnte zu Hause war. Bis der eine wahre Gott ihn rief. So wie wir das eben auch in dem einen Lied gesungen haben. Von dem heiligen Ruf, mit dem Gott ruft. Und dann kann der, der das versteht, von Gott her eigentlich nur so antworten: Forme mich und leite mich und fülle mich. Also bis der eine wahre Gott ihn rief, und zwar zweimal rief. Zunächst in der Heimat, das heißt in Ur. Dort hatte Abraham von Gott ein erstes Mal den Auftrag erhalten, in ein Land auszuwandern, das er gezeigt bekäme. Im Neuen Testament begegnet uns ja der Diakon Stephanus. Und als der sich, das wird Apostelgeschichte 7 berichtet, als der sich von dem Hohen Rat in Jerusalem verteidigen muss, malt Stephanus die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel vor Augen. Und worauf kommt er gleich zu Anfang seiner Rede zu sprechen? Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als dieser noch in Mesopotamien lebte und noch nicht in die Stadt Haran gezogen war, und sagte zu ihm: Verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da zog er aus dem Land der Chaldäer fort und ließ sich in Haran nieder. Und nachdem sein Vater gestorben war, zog er weiter und ließ sich auf Gottes Weisung in dem Land nieder, in dem ihr jetzt lebt. Haben wir gehört, was genau passierte auf Gottes Ruf hin? Abraham brach tatsächlich aus Ur auf, mitsamt seiner Verwandtschaft. Die zog nämlich mit, das waren Terach, sein Vater, und Nachor, sein Bruder, mit Frau Milka und Lot, ein Neffe Abrahams. Und da fragt man sich doch, wieso zog die Verwandtschaft mit? Hatte Gott es doch eigentlich anders gesagt? Ich weiß es nicht. Es wird uns nicht gesagt. Vielleicht hat Abraham den Wunsch geäußert: Kommt doch ein Stück mit, dann seht ihr, wohin meine Reise mit dem Gott geht, der zu mir gesprochen hat. Oder hat vielleicht sein Vater Terach als Sippenältester gesagt: Ich habe beschlossen, wir gehen zusammen. Oder hatte Gott eventuell auch zu Terach gesprochen, so wie zu Abraham? Darauf haben wir keinen Hinweis. Also unter Führung Terras jedenfalls bricht diese Karawane auf. Sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Rund 1000 Kilometer sind es von Ur bis nach Haran. Haran bedeutet Straße. Im Südosten der heutigen Türkei, nahe der syrischen Grenze, lag diese Stadt. Gibt es noch heute eine Stadt mit ähnlichem Namen? Haran war Wirtschaftszentrum und Verkehrsknotenpunkt mit Handelswegen in alle Richtungen. Also dort blieb Abrahams Familienverband. Die haben nicht eine Rast dort gemacht, die haben sich niedergelassen. Monate war sie unterwegs, diese Auswanderergruppe, ohne besondere Eile. Wie denn auch Eile, das geht ja gar nicht mit all dem Vieh und Gepäck. Ich denke, was Müdigkeit ist, was Erschöpfung ist, das wussten sie, aber ich glaube nicht, dass das der Grund war, sich in Haran niederzulassen. Dachte Abraham möglicherweise: Hier, die Gegend um Haran, auch nicht schlecht, könnte sie das verheißene Land sein, von dem Gott gesprochen hat? Aber vielleicht haben ihn auch seine lieben Verwandten arg bedrängt. Sowas gibt es ja, dass Verwandte einen bedrängen können. Bedrängt, miteinander in Haran heimisch zu werden. Und Abraham kam ein bisschen vielleicht ins Schwanken, hier auf reichlich halben Weg nach Kanaan. Sollte es nicht aber weitergehen? Angenommen, Gott ruft uns auf einen bestimmten Weg. Und dann haben wir ein gutes Teilstück geschafft, geraten irgendwie ins Stocken und der Schwung zum Weitergehen fehlt. Was dann? Halbgegangene Wege sind nicht das, was Gott sich mit uns denkt. Halbgegangene Wege sind nicht das, was Gott sich mit uns denkt. Ich erinnere mich an der Stelle an eine ganz bestimmte Situation. Ich hatte jemanden, der auch Christ ist, betrogen, um einer Blamage zu entgehen, hatte Gott um Vergebung gebeten und sie empfangen, aber Gott ließ mir keine Ruhe, sondern machte mir klar, jetzt geh zu jenem Menschen, erzähl es ihm und bitte ihn, er möge dir vergeben. Es hat eine Weile gedauert, aber irgendwann machte ich mich auf den Weg, gegen Abend. Wäre ich jetzt am Gartentor wieder umgekehrt, hätte ich mir doch nicht sagen können, ja, ich bin aber doch einen großen Schritt gegangen, ich habe mir erst einen halben Weg gemacht, ich habe meine Bereitschaft gezeigt. Das hätte mich doch nicht überzeugt. Und Gottes Weg mit mir war in der Sache auch noch nicht zu Ende gegangen. Ich weiß ja, wie ihr euch vorstellen könnt, wie, ja, auch demütigend, aber dann letztendlich wie befreiend die folgende Begegnung war. Wirklich so befreiend. Und deshalb sage ich, trauen wir es Gottes Güte, Gottes Beharrlichkeit und Kraft zu, dass er uns auch für jene Abschnitte, die noch zu gehen sind, die noch folgen, die Kraft gibt. Woran ich ja auch denke, Ziel der Wanderschaft Abraham sollte Kanaan sein, nicht Haran. Und das große Ziel, das Gott uns im Glauben an Christus schenkt, der Himmel. Das große Ziel. Dorthin sind wir im Glauben an Christus unterwegs. Unterwegs in dieser Welt. Worauf geben wir dabei besonders Acht? Wisst ihr, das Leben hier auf Erden, ich denke, da sind wir uns einig, das darf durchaus schön sein, wenn man sich nur nicht in falscher Weise irgendwie darauf fixiert. Das kann richtig krampfhaft dann sein. So, bloß nichts verpassen und alle Annehmlichkeiten sichern und sich Vorteile verschaffen und heraus kommt, muss nicht, aber kommt unter Umständen eine gewisse Ewigkeitsvergessenheit. Klar ist, Gott gibt uns das Leben hier und beschenkt uns mit viel Gutem, aber zugleich kann es nichts anderes als Durchreise sein, weil unsere lebendige Hoffnung durch Jesus im Himmel nicht nur verankert ist, sondern unsere Hoffnung ist auch darauf ausgerichtet. Ziel der Wanderschaft Abrahams sollte Kanaan sein, nicht Haran. Also, auch die Gegend um Haran hätte sie ernähren können. Abrahams Bruder Nachor, wir haben es gehört, blieb dort ja auch wohnen. Und Haran gewann ja dann noch zweimal besondere Bedeutung. Inwiefern? Abrahams Schwiegertochter Rebekka, Isaaks Frau, eine Enkelin Nachors, kam von dort, weil Abraham, das wird uns in 1. Mose 24 erzählt, weil Abraham seinen Knecht beauftragt hatte, für seinen Sohn eine Frau aus der Verwandtschaft in Haran zu suchen. Und Laban wohnte in Haran. Laban, ein Bruder Rebekkas, jener Laban, zu dem Jakob dann aus Angst vor der Rache Esaus floh. Also auch Haran, ein Ort in Gottes Geschichte mit ganz bestimmten Menschen, Ziel der Wanderschaft Abrahams aber, sollte Kanaan sein und nicht Haran. Dort in Haran, Terach, der Vater, war inzwischen verstorben, hört Abraham offenbar erneut Gottes Stimme. Sind auch wir bisweilen Leute, denen Gott Dinge zweimal sagen muss? Vielleicht auch noch häufiger. So wiederholt und bekräftigt Gott hier gegenüber Abraham seine Absicht. Zieh an den Ort, den ich dir zeigen werde, und verlass dich drauf, ich bringe dich ans Ziel. Da war er wieder, dieser unabweisbare Ruf Gottes. So ist das. Um mit Gott unterwegs zu sein, braucht es die persönliche Anrede durch ihn. Auf welche Weise Gott jeweils zu Abraham sprach, wissen wir nicht, aber jedenfalls an Klarheit ließ es doch nichts zu wünschen übrig, und starke Segenszusagen bekommt Abraham noch mit auf den Weg. Und was macht er? Was macht er? Verhandelt nicht mit Gott, sondern wagt es, zieht jetzt weiter, so wie er seinerzeit von Ur aufgebrochen war. Und ist uns klar, was das jetzt für ihn bedeutete? Verwandtschaft ade, Aufgeben des Schutzes durch den Sippenverband, raus aus vertrauten Lebenszusammenhängen, verlassen der Komfortzone, so wie man heute sagt. Und schon seit der Anrede Gottes an ihn damals in Ur war es auch ein Bruch mit seiner bisherigen Religion. Schließlich wandte Abraham sich damit auch von allen Göttern und Götzen ab, die bis dahin eine Rolle in seinem Leben gespielt hatten. Also für jede Form von Aberglauben zum Beispiel würde es fortan in seinem Denken, seinen Gefühlen, seinen Entscheidungen keinen Platz mehr geben. Weshalb war Abraham aus Ur aufgebrochen? Weil er Gottes Stimme gehört hatte. Zieh fort von hier in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ist es nicht so? Lässt du dich auf Gott ein und brichst auf sein Geheiß auf, nimmst das auf und tust, was er dir sagt? Wo überall es hingeht, weißt du längst nicht immer im Vorhinein. Gott legt sich ja auf kein Schema fest. Es kann sein, er sagt dir, wo du hingehen sollst, nach XY. Es kann aber auch sein, und Gott liebt es, einem das Stück für Stück klar zu machen. Auch Neffe Lot zieht weiter mit der Karawane nach Kanaan. Was haben sie in der Hand? Viehbestand und Gottes Ruf im Sinn. Und wenn Gott zu uns spricht, auf, wagt euch in neues Land, wagt das, was ich euch jetzt gesagt habe, sind wir dann bereit und vertrauen wir darauf, dass er mitgeht und dass er dafür sorgt, dass Menschen und Situationen, auf die wir treffen, vorbereitet sind und dass wir selber auch vorbereitet sind. Abraham, er ist ja nicht nur aus Altem herausgenommen, nein, die Beziehung zum lebendigen Gott stellt sein Leben auf eine völlig neue Grundlage. Völlig neue Grundlage. Uns schenkt Gott das auch. Eine völlig neue Lebensgrundlage durch Jesus. Jesus versteht es, aus Liebe einem Menschen zu Herzen zu reden, etwa so, weißt du, gekommen bin ich auch für dich und gestorben bin ich, auch für dich mit deiner Schuld, und auferstanden bin ich, auch für dich, bin dein Heiland, dein Befreier, glaubst du das? Und da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch jedem, der dann von Herzen Ja sagt, und dadurch eben gebunden an Jesus seine lösende Kraft erfährt. Und wisst ihr, ich denke, Gemeinde ist doch, es ist die Gemeinschaft von Leuten, die sich vom Herrn zum Glauben haben rufen lassen. Und Gottes Berufungen haben es dann so an sich, dass sie folgenreich sind und dass Segensspuren dann auch sie mit sich bringen, wie bei Abraham. Abraham, haben wir gehört, ein Mensch unter Gottes Weisung. Und dabei, wisst ihr, innerlich oft bemerkenswert frei. Bemerkenswert frei. Das können wir an vielen Stellen beobachten. Zum Beispiel auch dort, wo es dann irgendwann ja eines Tages zur Trennung zwischen ihm und seinem Neffen Lot kommt. Und zwar ohne, dass sie sich überworfen hätten. Der Wohlstand dieser beiden Nomaden war dann mit der Zeit zum Problem geworden. So viele Schafe, Rinder, Ziegen, die jeder von ihnen inzwischen hatte. Was brauchen Viehherden regelmäßig? Wasser und Weideland. Beides wird bei den immer mehr Tieren zusehends knapp. Was passiert mit den Hirten von Abraham und Lot? Anfangs denke ich, haben sie die Wasserstellen noch miteinander geteilt. Dann haben sie sie möglichst voreinander geheim gehalten. Schließlich haben sie sie jeder für sich beansprucht und gegeneinander verteidigt. Andauernd geraten die Hirten aneinander. Abraham sieht es mit großer Sorge und eines Tages sagt er zu Lot, weißt du, es darf kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben und am Ende auch noch Zank zwischen dir und mir, wo wir doch eng verwandt sind. Es ist besser, wir trennen uns. Das Land ist groß genug, such dir aus, in welche Richtung du gehen willst. Gehst du nach Westen, dann ich nach Osten oder umgekehrt. Und Lot? Lot macht keine Qual der Wahl für sich daraus. Er schaut sich um, sieht die fruchtbare Jordanebene, überall reich bewässert. Lot greift zu, macht sich auf den Weg nach Osten, zieht nach und nach bis vor die Stadt Sodom. Am Ende wird Lot in Sodom sogar eingebürgert. Damit allerdings befindet er sich fortan in übler, weil zutiefst gottloser Nachbarschaft. Und Abraham? Er als der Ältere hätte Anspruch auf die besseren Weideplätze gehabt, aber er verzichtet. Abraham, deshalb rede ich davon, Abraham ist so frei zu verzichten. Ob seine Hirten das gut fanden? Naja, Abraham jedenfalls ist bereit, aus menschlicher Sicht freiwillig das Nachsehen zu haben. Das ist doch von Gott geschenkte Freiheit, oder? Kennen wir so etwas auch? Aus eigenem Erleben oder weil wir es bei anderen sehen? Selbst wenn ich im Recht bin, ich muss es nicht durchsetzen, weil mir der Friede mehr wert ist. Ich denke an eine Frau, die mir sagte, jetzt ist meine Mutter auch verstorben. Mein Bruder und ich, wir haben uns eigentlich immer gut verstanden, nur jetzt beim Erbe gibt's plötzlich ein Problem. Ich finde ihn unverschämt und verstehe ihn nicht. Das Geld brauche ich nicht weniger als er, aber lieber will ich verzichten, als Dauerstreit mit ihm zu haben. Sicher ist es gut, wenn wir mehr für die Rechte und Belange anderer kämpfen, als fürs eigene Wohlergehen. Und Lot? Saftige Weide für sein Vieh hatte er nun, aber gut ging es ihm nicht. Im Gegenteil, eine Qual war es für ihn, so lesen wir im Neuen Testament, Tag für Tag die Gottlosigkeit der Leute von Sodom hören und sehen zu müssen. Lot gerät immer mehr in Bedrängnis und schließlich sogar in Gefangenschaft, als nämlich ein paar Kleinkönige aus Palästina Sodom und Gomorra überfallen, wird auch Lot mit seiner Familie verschleppt. Abraham erfährt davon und was macht er? Vielleicht sagt dir jetzt mancher in Abrahams Umfeld zu ihm, weißt du, Lot ist doch selber schuld. Mitgegangen, mitgefangen, das hat er jetzt von seinem Egoismus. Aber Abraham hält von solchen Sprüchen nichts. Auch von Schadenfreude hält Abraham nichts. Was macht er stattdessen? Er verfügt inzwischen über mehr als 300 wehrfähige Männer, er rückt mit ihnen aus und jagt diesen vier gerne großen Kleinkönigen nach eine weite Strecke. Eine weite Strecke, das ist sehr viel weiter als, ich sag mal so, von Wetter bis vielleicht nach Ennepetal. Ein Stück weiter. Und die Angreifer haben einen großen Vorsprung. Bei Dan hoch im Norden holt Abraham sie ein, teilt seine Leute in zwei Gruppen, überfällt die Gegner bei Nacht, schlägt sie in die Flucht und verfolgt sie bis nach nördlich von Damaskus. Lot, die übrigen Gefangenen, auch Lots Familie, sie werden befreit, kommen wieder nach Hause, können wir nachlesen, 1. Mose 14. Was zeigt uns das? Für Abraham war klar, um Gottes Willen muss ich versuchen, Lot zu retten. Um Gottes und auch dieser Menschen Willen muss ich versuchen, ihn zu retten. Wir haben doch eine gemeinsame Geschichte mit Gott. Wir haben doch eine gemeinsame Geschichte mit Gott. In jeder Gemeinde sind Leute, die haben eine gemeinsame Geschichte mit Gott. Weshalb stehen Christen füreinander ein? Nicht, weil sie sich besonders sympathisch finden. Das ist nebensächlich. Kann dazukommen, nebensächlich. Sie stehen füreinander ein, weil sie im Herrn zusammengehören. Unterwegs mit Gott. Er zeigt Möglichkeiten, im Vertrauen auf ihn Menschen zu helfen. Die Herausforderungen sind natürlich nicht immer so groß wie jetzt bei Abraham, aber winzig sind sie selten. Ich denke an einen tamilischen Pastor, der mir vor einiger Zeit sagte, ja, ich fliege in Kürze nach Sri Lanka. In Gemeinden dort im Norden gibt es viele tamilische Frauen, Witwen, einige von ihnen wurden vergewaltigt, Frauen, die nicht wissen, wovon sie leben sollen. Wir wollen mit Geld von uns hier jeder dieser Frauen entweder eine Ziege oder eine Nähmaschine schenken. Das ist für sie eine hervorragende Existenzgrundlage. Kannst du auch ein bisschen mitmachen? Unterwegs mit Gott, Glaube als Entdeckungsreise. Und wo lagerte Abraham bald nach seiner Ankunft in Kanaan? Bei Sichem, so erfahren wir. Bei der sogenannten, so steht das da, Orakelterebinte. Diese Eiche des Moore, des Deuters, wie man auch sagen kann. Was war das? Ein von der kanaanitischen Urbevölkerung als heiliger Baum verehrter Kultort, wo sie von ihrer Stammesgottheit Weisung erhofften. Das ist nicht so weit weg wie das, was ich von einem Landwirt las. Er fragte Baumgeister um Rat und berücksichtigte die Kräfte des Mondes bei Aussaat und Düngung. Als dann aber ein kranker Freund von ihm trotz esoterischer spiritueller Praktiken stirbt, beginnt der Mann an seinem bisherigen religiösen System zu zweifeln und dann trifft er auf dem Wochenmarkt schließlich einen Brothändler, der nicht nur für die üblichen Backwaren wirbt, sondern auch für das Brot des Lebens. Darauf bekommt der Bauer Appetit darauf und findet zum Glauben an Christus. Abraham lagert an jenem Eichenbaum. Und wieder spricht unzweifelhaft der lebendige Gott zu ihm. Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, sagte Abraham auf den Kopf zu. Und jetzt, was macht Abraham? Baut dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. 1. Mose 12, Vers 7. Und wenig später noch einen. Und schließlich kommt Abraham dann zu den Eichen von Mamre, einem Wäldchen dicht bei Hebron. Dort, so lesen wir, schlug er seine Zelte auf und baute einen Altar für den Herrn. Wenige Wörter nur, aber sie sagen so viel. Baute einen Altar für den Herrn. Abraham im Hain Mamre. Mamre ist ein Wort mit weitem Bedeutungshorizont. Lebenskraft und Festigkeit sind darin enthalten, daneben aber auch Betrübnis, Anfechtung, Bitterkeit. Und hier in Mamre lässt Abraham sich in Gottes Gegenwart nieder. Tja, wer sonst als der lebendige Gott gibt uns Kraft zum Leben und innere Festigkeit? Und ebenso will er auch denen begegnen, die betrübt sind, den Verbitterten und Angefochtenen, die sich nach seiner Gerechtigkeit sehnen. Ich finde sehr aufschlussreich hierzu auch ein Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja. Wie werden dort Menschen genannt, die das Evangelium Gottes froh im Glauben annehmen? Eichen der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn, durch die er sich verherrlicht. Ich finde, das ist ein wunderbares Bild für Gemeinde. Eine Pflanzung des Herrn, durch die er sich verherrlicht. Abrahams Weg. Gewissermaßen gesäumt von Altären. Darin drückt sich doch sehr schön sein Glaube aus, seine Anbetung. Anbetung Gottes, der ihn berief und der nur mit ihm geht. der vorangeht und der, wenn Abraham sich vergaloppiert, das gab es ja auch, ihm nachgeht. Für Abraham ist offenbar klar, um alles in der Welt, ich möchte und ich kann ohne den Herrn nicht mehr sein und man soll es ruhig sehen. Nun muss man noch etwas wissen. Die Gegend um Hebron, in der Abraham sich niederließ, bestand teilweise aus mehr Steinen als Gras. Was sagt Gott zu Abraham? Nimm das nun als dein Land zum Leben, so wie es ist. Und Abraham nimmt diese Steine, das, was es wirklich in Fülle dort gab, und baut einen Altar, um Gott zu ehren. Was sagt uns das? Haben auch wir Stein auf unserem Weg? Verdruss mancher Art? Not, diese oder jene Not? Für Gott ist das doch kein Hindernis, Verheißungen, die er auf unser Leben legt, zu erfüllen, auch wenn der Boden, auf dem wir gerade sind, karg aussieht. Gottes Segen ist dadurch nicht eingeschränkt. Ich denke hier zum Beispiel an das, was uns über den Missionar Paulus, Apostelgeschichte 28, berichtet wird. 2 Jahre Hausarrest in Rom, das heißt Einschränkung. Aber Gott gibt Möglichkeiten. Paulus teilt mit Leuten, die ihn besuchen, das durften sie, teilt mit ihnen das Evangelium, er bezeugt ihnen Christus und sich auch den Soldaten, die ihn bewachen. Das heißt also, dem Evangelium geht es gut und Paulus wird dankbar dafür gewesen sein. Auch auf steinigem, mühevollen Weg kann Gott Freude schenken. Eine ältere Frau, da ist sie 76, hat es so erlebt. Ich wollte gern den Bus nehmen, tat es dann aber doch nicht, weil der Fahrpreis hoch ist und ich das Geld dafür nicht ausgeben wollte. Dann laufe ich eben, sagte ich. Tat es allerdings nicht gern, denn ich war ein bisschen müde und stellte es mir auch langweilig vor, vor allem, weil ich den Weg schon 100 Mal gegangen bin. Und dann? Wie schön war das. Der Himmel, ganz in Aprikosen- und Goldfarbe getaucht, davor die Bäume als Silhouetten, innerhalb einer Stunde ein Lichtwechsel nach dem anderen und als es erlosch, stand ein einziger Stern am Himmel. Es wäre nicht genug zu sagen, dass ich froh bin, zu Fuß gegangen zu sein. Deine Güte und Herrlichkeit, Gott, wie ließe mich jubeln und singen. Auch auf steinigem, mühevollen Weg kann Gott Freude schenken. Glaube als Entdeckungsreise. Abraham doch macht uns vor, dass man mit den Steinen im Leben auch anders umgehen kann, als nur darüber zu stolpern, sich daran zu stoßen, darüber zu murren und sich zu bedauern. Er trägt sie vor Gottes Angesicht, macht ein Altar daraus, das heißt, er bringt Dinge vor Gott im Gebet und dankt. Lasst uns Abraham zum Vorbild nehmen. Dort, wo wir mit Gott leben, wo sein Weg uns hinführt, finden wir Grund zum Danken. Mit Gott unterwegs sein, dabei lernen wir ihn immer besser kennen und lernen uns selbst immer besser kennen. Gott prägt nämlich unsere Persönlichkeit und das ist auch eine sehr schöne Glaubenserfahrung. Amen.